Ja, wir sind wieder im DevLoad Podcast und es geht weiter mit unserem Gast Vitali Friedmann. Wir haben in der ersten Folge mit Vitali schon ziemlich viel über Design KPIs erfahren und jetzt wollen wir eigentlich noch mal ein bisschen mehr über Vitali erfahren, vielleicht auch das ein oder andere persönliche, mal gucken, wie antwortfreudig er hierauf ist, denn unsere Speedsnack Folge startet jetzt.
Ganz genau. Und zwar wollen wir von dir wissen,
Vitali. Ich bin gespannt.
Wir wollen von dir wissen, was war eigentlich dein erster Job im Design-UX-Bereich oder als Dev auch?
Ja, ich hatte im Jahr 2001 oder 2 habe ich als Designer, UX, wahrscheinlich, UX-Designer gab es wahrscheinlich gar nicht, Designer wahrscheinlich vermute ich mal, bei einer Agentur, Digitalagentur gearbeitet für eine Weile, wie lange, weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil ich dann auch studiert hatte. Aber das war einfach mal ein Designjob. Und dann irgendwann, auch ein Jahr später, glaube ich, da war ich sehr begeistert. Okay, das wird jetzt sehr peinlich. Ich war sehr begeistert von 1&1 Profi-Seller Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war so, man konnte dann Routers, was auch immer, verkaufen über sein Referral und dann halt damit verdienen. Habe ich eine schöne Webseite gebaut dafür. Habe ich gedacht, ich kann ja Design, ich kann ja Web-Stuff ein bisschen. Also habe ich das gebaut, das hatte noch Flash und Animationen und Musik und das war wirklich, ich hatte mich sehr begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann danach habe ich gedacht, ich kann das auch selber machen. Dann habe ich gefreelancert. Zum Teil mit einem Verlag und einer E-Commerce-Webseite damals. Ja, das waren so spannende Jobs damals. Damals war alles noch anders.
Ja, jetzt hat man schon so eine alte Anekdote. Was ist denn so, gibt es aktuell irgendeine Website, die dir so gerade im Kopf kommt, die dich begeistert aktuell, wo du sagst, ey, die ist zuletzt gesehen und gedacht, boah, krass, die...
Ja, wahrscheinlich. Ich bin ein, die Leute, die mich kennen, die werden wahrscheinlich vermuten, dass ich eine Antwort gebe, die ich ihnen gebe dafür. Und zwar, ich bin ein großer Fan von Postal Service Websites. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Sowas wie die Deutsche Post zum Beispiel oder ähnliches. Die DHL oder was auch immer. Die sind riesengroß. Sie müssen sehr verschiedene Aufgaben machen. Das heißt, die Leute, die dahinter arbeiten, überall in der Welt, ganz schöner Gruß an euch. Ich weiß, dass es, also diese Logistikgeschichten, Systeme, die dahinter stecken, alles total Legacy, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen und fühlen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan. Meine beliebte Webseite soweit, wahrscheinlich für heute, für Mai 2024, ist wahrscheinlich die koreanische Postal Service Website. Das ist korea.go.kr. Oder sowas. Die ist unglaublich schön, also wirklich, wirklich schön. Ich verstehe zwar kaum, was da steht, aber das ist einfach nur sehr schön. Aber wenn man dann auf der Suche nach etwas Spannenderem ist vielleicht, dann findet man theaterlalka.pl. Das ist Polish Theater Website für Puppentheater eigentlich. Das ist einfach nur sehr schön gemacht. Also einfach nur eine tolle, tolle Webseite. Ich, wenn ich könnte, würde ich jeden Tag auf die Seite gehen. Nur, weißt du, wie Ice Cream, wie man ein Eis kaufen, das ist so für mich Theaterlalka. Und wenn wir schon dabei sind, würde ich dringendst allen empfehlen, so eine Art Habit aufzubauen. Vielleicht jeden Freitag einfach mal sich ein sehr spontan irgendein Thema aussuchen und irgendein Land und dann einfach mal nach Webseiten dort stöbern. Zum Beispiel hatte ich mal einen spannenden Freitag mal erlebt, kann ich nur empfehlen. Spannenden Freitag für Newspaper-Websites in Turkey oder Insurance-Websites in Belgium oder Museum-Webseiten in Mexiko. Fantastisch. Also da wird man Erfahrungen haben, die man nie vergessen wird.
Sehr, sehr cooler Hinweis. Das machen wir nächste Woche mal zusammen.
Auf jeden Fall. Direkt geblockt.
Ja. Sehr gut. Leg uns einen Termin an, ja. Sehr gut. Dann, da bin ich jetzt sehr gespannt. Es gibt ja so Personen, die man so kennt und da weiß man, okay, die Person ist schon sehr, sehr bekannt. So, was wäre, wenn du jetzt in dein Handy schauen müsstest, welcher wäre dein bekanntester Kontakt in dieser Liste, in deinen Kontaktlisten? Wo du sagst, den kennt man wirklich auch vielleicht einfach in der Entwicklerszene oder in der Designszene.
Okay, ich suche gerade. Okay, also ich habe Schufa. Das passt wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich viele bekannte Leute kenne, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich kenne sehr viele coole Leute, die ich sehr schätze. Zum Beispiel, ich weiß nicht noch ganz genau, vor 4 oder 6 Jahren habe ich nämlich John Maeder kennengelernt. John Maeder arbeitet bei Microsoft, aber er war damals bei IBM, wenn ich mich nicht irre. Bei MIT war er damals, aber ist er immer noch. Und er ist halt jemand, der mich sehr beeinflusst hat in meiner Karriere, weil ich weiß noch ganz genau, seine Beiträge und seine Bücher damals 2003, 4, 5, 6 oder so, wo dann wirklich dieser Blick auf Design aus einer anderen pragmatischen, aber auch sehr, wie soll ich es am besten beschreiben, sehr Aufmerksamkeit besessener quasi Sicht irgendwie. Das hat mich unglaublich begeistert. Und dann, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gedacht, boah, einfach das Gespräch zu führen mit ihm, das war faszinierend für mich. Weil da wollte ich fast jeden Satz aufschreiben. Ich wollte fast jeden Satz aufschreiben, so ging es mir. Und es freut mich sehr, dass er jetzt dabei ist in dieser Liste.
Sehr schön. Wer wäre noch dabei? Gäbe es noch jemanden?
Wer wäre noch dabei? Da muss ich jetzt mal wirklich nachschauen. Also ich bin ja auch jemand, der wirklich seine Listen sehr schlecht organisiert. Insofern, ich habe möglichst viele, also ich habe ganz, 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 ganz viele Namen hier. Ich weiß nicht. Es ist ja auch so, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dass wir dann natürlich, wenn wir Konferenzen organisieren, dann haben wir auch so eine Art WhatsApp-Channel oder Telegram-Channel oder sowas ähnliches, sodass Leute dann dort landen. Wahrscheinlich wäre vielleicht auch Luke Roblewski dabei. Aber ja, es ist aber nicht so, dass ich dann jeden Freitag Luke anrufe und sage, hey Luke, wie geht's? What's up? Nee, sowas gibt's nicht. Ja, aber sehr cool.
Okay, jetzt kommt eine knifflige Frage, weil eben hast du gesagt, du hättest am liebsten jeden Satz aufgeschrieben von John Maeder. Aber gibt es einen Ratschlag in deiner Karriere, der dich irgendwie maßgebend geprägt hat?
Von jemandem, der oder die mir einen Ratschlag gegeben hat? Ja, das ist eine gute Sache. Also da ich muss wirklich Dinge aufschreiben, weil wahrscheinlich vergesse ich Dinge viel zu schnell. Aber ich überlege gerade, ich glaube, das war jetzt gar nicht so vor langer Zeit, aber ich glaube, ich hatte da ein Gespräch mit einem Kollegen, Marko Dugoncic heißt der, der in Kroatien gelebt hat und dann nach USA gegangen ist und wohnt jetzt in Sacramento. Der ist auch ein UX-Designer und den kenne ich auch schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Ich glaube, einmal hat er mir gesagt, etwas wie, wenn du denkst, dass jemand dich, also dass du einfach mal hart arbeiten kannst und viel arbeiten wirst und deine Talente und alles zeigen wirst und jemand wird dich schon entdecken und finden und dich nach vorne pushen, dann irrst du dich. Sehr oft passiert das nicht. Das kann passieren, wenn du einen halt guten Manager hast oder jemanden hat, der halt Interesse hat, weiß nicht, der dann merkt, da findet man ja was, aber sehr, sehr oft findet man das nicht. Da musst du schon sehr, sehr aktiv werden. Das heißt, wenn du dann Promotion willst, musst du nachfragen. Wenn du einen Job willst, musst du nachfragen. Wenn du ein neues Projekt führen willst, dann musst du dann selber das aufbauen. Niemand wird dich hinbringen. Es sei denn, du hast viel Glück. Nur wenn das 5 oder 10 oder 15 andere Firmen in der Welt gemacht haben oder Gründer der großen Firmen gemacht haben, die dann darüber erzählen, heißt das nicht, dass das bei dir funktionieren wird. In großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das heißt, wenn du das willst, musst du schon danach fragen oder das selber aufbauen. Das wird dir nie gegeben.
Sehr, sehr ein bisschen traurig. Nein, das ist ein sehr guter Ratschlag, weil genau so haben wir es mit dir gemacht, Vitali. Genau so haben wir es mit dir gemacht. Wir sind auf dich zugekommen und wollten dich hier in unserem Podcast haben.
Ja, und ich glaube, das ist eine Sache, die noch wichtig ist. Und das war eigentlich Luke Roblewski, glaube ich, der das damals gesagt hat. Menschen wollen anderen Menschen eigentlich helfen. Es ist nicht so, dass sie gemein sind. Also wir denken oft, dass wir so Lonely Wolves sind und jeder für sich alleine. Aber ich glaube, vor allem auch in unserer Community, ob es jetzt Entwickler sind oder Designer oder DevOps oder Designer, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt, also zumindest ist es mir so passiert, wenn ich jemanden anschreibe und um etwas bitte helfe oder nach einem Ratschlag oder sowas, kann natürlich sein, dass sie beschäftigt sind und einfach keine Zeit haben. Okay, klar, passiert. Aber es ist nie passiert, dass jemand mir mit ganz viel Agonie irgendwie oder ganz negativ mir rüber zurückgeschrieben hat, nach dem Motto, lass mich mal in Ruhe oder sowas. Das heißt, Fragen kostet eigentlich nicht viel. Und wenn du wirklich um Bitte fragst, Leute sind eher bereit zu helfen. In dieser Community definitiv. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Industrien oder Communities sind. Aber es ist okay, wenn man ehrlich und transparent einfach mal um etwas bittet oder eine Anfrage stellt oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Und da denke ich mal, dass öfter passieren wird, dass Leute helfen werden und nicht umgekehrt.
Ja. Dann gibt es so eine Frage, die also ich finde ich immer wieder spannend. Also kennst du das vielleicht auch, Vitali? Wenn du gehst in deinen Browser rein und denkst, ich muss irgendwas googeln und dann gibst du das ein in Google und googelst danach und dann denkst du, ich muss das jedes Mal wieder googeln. Ich merke es mir einfach nie aufs Neue. Ich gebe es immer wieder in Google ein und weiß eigentlich genau, auf welcher Seite ich landen werde. Hast du sowas? Googelst du etwas?
Ja, aber
immer wieder.
Ja, aber ich wehre mich sehr stark dagegen. Also ich bin jemand, der wirklich versucht, möglichst viel zu optimieren und automatisieren, sodass ich eigentlich diese, die habe ich hier nicht, aber ich habe immer diese Spickzettel, ich weiß nicht, ob das merken wird oder nicht, wo meine Shortcuts sind. Meine Shortcuts aber nicht für Keyboard-Shortcuts oder sowas, weiß nicht, für Figma oder was auch immer, sondern das sind so kleine Snippets mit entweder mit verschiedenen Passagen für E-Mails oder mit Links oder mit was auch immer. Verschiedene Sachen, wo ich dann wirklich sehr schnell springen kann, wo ich hier nicht muss. Wenn ich etwas mehrmals tun muss pro Woche, also 2, 3, 4 Mal, und dann immer das Problem habe, dass ich das nicht finden kann oder immer wieder dasselbe immer dasselbe tue, dann nervt mich das sehr schnell. Wie gesagt, Alex, ich bin ja sehr ungeduldig. Also wenn dann 5-mal dasselbe machen muss, dann werde ich alles Mögliche tun, damit ich das nie wieder machen muss. Insofern, ja, da habe ich so ein kleines System bei mir aufgebaut, sodass ich da ein bisschen optimierter bin, unterwegs bin. Aber ja, die Antwort ist, das passiert mir die ganze Zeit. Aber maximal 5-mal.
Du hast ja jetzt schon ein paar Smashing-Confs auch hinter dir. Gab es da mal ein prägendes Erlebnis, was dir so hängen geblieben ist, dass du immer wieder erzählst und du sagst, okay, da ist irgendwas ganz Skurriles passiert oder was ganz schön, weiß ich nicht, fällt dir da spontan was ein?
Ja, also ich glaube, das waren so grundsätzlich zwei verschiedene Events, die mich sehr, also vielleicht drei eigentlich insgesamt, die mich sehr wo ich dann eigentlich weinen musste, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das war sehr, sehr bewegend. Also zum einen hatten wir jetzt letztes Jahr im Oktober in Antwerp, in Belgien. Antwerp ist für mich irgendwie, weiß nicht, so eine, die beliebteste Stadt. Ich war in vielen Städten und da habe ich immer wieder mein ganzes Leben lang gesucht nach der perfekten Stadt. Irgendwie. Natürlich, es gibt es keine perfekte Stadt. Das weiß ich auch. Ich habe sogar eine Matrix aufgestellt. Damals, vor 6 oder 7 Jahren, hatte ich dann 20 Städte und die habe ich alle nach Attributen sortiert und was mir wichtig war, zum Beispiel Freunde finden oder gutes Essen oder nah am Meer und so Geschichten, ne? Und da war Barcelona Nummer 1. Ich bin nach Barcelona gegangen und dann habe ich mal gemerkt, nach etwa 4 Monaten, ich bin wirklich ein Mensch, der committed, ne? Ich habe alles weggelassen und dann wirklich umgezogen nach Barcelona, eine Wohnung gemietet, Gym-Membership, Public Bus Transportation Card für das ganze Jahr gekauft, weil das ist Commitment. Und dann konnte ich im Endeffekt nach 4 Monaten nicht mehr und dann war ich weiter zurück. Und dann habe ich immer wieder weitergesucht und dann irgendwann in Antwerp gelandet. Antwerp ist für mich wirklich die unglaublich schöne Stadt und irgendwann will ich dort auch umziehen, dorthin. Und deshalb haben wir dort die Konferenz organisiert, weil ich war so begeistert von der Stadt, da wollte ich einfach mal irgendwas dort machen. Und dann haben wir Design und UX quasi als Thema mit aufgenommen, dann quasi Smashing Conf Antwerp angekündigt. Und dann war das die größte Konferenz, die wir jemals hatten. Und als wir damals dort waren, so vor dem Anfang der Konferenz, also direkt vor dem Opening und so weiter, da war ich auf der Bühne und dann sehe ich, dass wirklich all diese Leute da sind und dass wir das eigentlich hingekriegt haben. Also das war wirklich sehr bewegend. Da musste ich wirklich weinen. Das war aber blöd, weil ich musste direkt nach 5 Sekunden oder 1 Minute später auf die Bühne. Und ja, das hat aber geklappt. Das war schön, das war wirklich toll. Dann war das in Freiburg, als wir dann so eine Art Musicband von Sprechern, oder sie haben das selber organisiert, gemacht haben. Dann haben sie sehr schön gesungen. Also wirklich, das war wirklich top. Das war wirklich sehr, sehr bewegend auch. Und das Dritte, und das ist das, was halt eigentlich nicht mit Smashing Conf zu tun hat, aber das war wahrscheinlich das Faszinierende, das ich überhaupt jemals erlebt habe auf einer Konferenz. Das war nämlich in Kiew in 2018, glaube ich. Die hatten Ukraine ist ja sehr bekannt für eine riesengroße Design-Community. Riesengroß. Und da haben sie eine Konferenz gemacht, ein guter Freund von mir, die dort auch so eine Schule machen, oder naja, das ist so ein Design School, nennen sie das, Projector. Und sie hatten eine Konferenz organisiert, da waren 3500 Leute dabei. Also riesig, riesig groß. Und da gab es quasi eine große Bühne. Das war eigentlich Stadion mit 3500 Leuten dort. Also halt nicht voll, aber das war ein Eishockey-Stadion, glaube ich. Und 3500. Und da habe ich sie dazu motiviert, sage ich mal, dass jeder Sessel der oder der Stuhl, der vor mir ist, also diese 3500 Stühle, die sollten alle 2 Ballons bekommen. 2 Luftballons. Aber nicht aufgeblasen natürlich. Und da haben sie, das hat, also für 3500 Leute, da muss man wirklich viele Leute orchestrieren, damit sie das machen, direkt vor meinem Auftritt, vor meinem Talk. Und dann war das auf jedem Platz. Und dann kam ich rauf und ich konnte nicht glauben, so viele Leute waren das, das ist unglaublich. Und dann habe ich gebeten, dass jeder 2 Luftballons aufblasen wird, zusammen, und dann in die Luft bringen wird. Und das war, aber das waren echt viele Leute. Das waren wirklich 3500. Es waren sehr viele Leute und 7000 Ballons auf einmal, auf einen Sprung nach oben, springen nach oben. Das war unglaublich. Einfach unglaublich. Und da gab es auch ein paar Fotos davon. Das werde ich nie vergessen. Also dieser Augenblick war wirklich einfach unglaublich. Ich glaube, das waren mehr als 7000 Ballons, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil irgendwann gab es diese, weiß nicht, so einen Bereich, wo dann einfach mal die Luftballons frei rumlagen, weil wahrscheinlich der Volontär nicht mehr konnte. Nicht mehr tun konnte. Insofern, es gab, glaube ich, mehr als 7000.
Ja, Wahnsinn.
Das sehr, sehr cool. Klingt sehr, sehr.
Schöne Geschichten auf jeden Fall, ja.
Ja. Was würdest du rückblickend auf deine ganze Karriere jetzt sagen, war dein mutigster Schritt, den du gegangen bist? Oder auch in deinem Leben generell, wo du sagst, okay, das war wirklich, also das mit Barcelona klang ja eben schon so, wo du sagst, okay, hier alles aufgegeben und Barcelona kennengelernt und gemerkt, okay, doch nicht so cool gewesen vielleicht. Aber etwas in deinem Leben, wo du sagst, das war für dich selbst am mutigsten.
Also ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, danke dafür, Alex. Also ich denke, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann kommt mir die Antwort sofort, aber ich hätte nie dran gedacht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann bin ich mir fast sicher, fast 100% sicher, dass das Beste, was ich jemals gemacht habe für mich oder für meine Karriere grundsätzlich, war, dass ich einfach diese Angst irgendwie bekämpfen konnte, publik zu sein oder irgendwie öffentlich zu sein oder auf Konferenzen zu sprechen oder überhaupt auf einer Bühne zu sprechen. Das war sehr schwierig für mich, weil ich habe immer gedacht eigentlich, dass ich introvert bin. Wahrscheinlich bin ich auch, vermute ich mal. Aber ich wollte immer sehr hinter den Kulissen stehen. Also diese ganze Geschichte mit Smashing, wir hatten dann diese Beiträge geschrieben, aber ich wollte gar nicht, dass mein Name da viel groß drin steckt. Also das, mein Name war drin, ja, aber es war nicht so der Punkt, dass, oh, ich muss jetzt ganz das große Bild, das große Gesicht von Smashing werden und so weiter. Und dann irgendwann 2007 oder 2008 habe ich noch ein kleines Buch geschrieben, Praxisbuch Web 2.0. Oh Mann, was das für ein Buch war.
War das das, Dominik, was du hast? War das das,
genau,
was du gekauft hast?
Das hatte ich tatsächlich auch im
Weg. Oh ja, ja. Das ist echt so ein Monster, ein Ding. Und irgendwann, da das Buch rausgekommen ist, im Endeffekt, dann wollte auch der Verlag, dass ich damit irgendwie rumlaufe und auf Konferenzen, auf Meetups und so weiter sprechen. Das war Horror für mich. Das wollte ich nie. Das war, also mein erster Talk, der ist immer noch online. Das war, wenn jemand nachschlagen will, das war 2006 oder 2007, vielleicht 2006, glaube ich. Wenn man einfach mal Praxisbuch Web 2.0 oder Web 2.0 Trends oder sowas nachschlägt. Und dann, wie war das Verlag? Weiß ich gar nicht mehr. Media Verlag? Media irgendwas? Da gibt es diesen Talk noch online auf YouTube. Das ist ein Horror. Das ist ein Desaster. Das ist furchtbar. Das sollte man in Geschichten reingehen, wie man keine Talks geben soll. Und wenn dann jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, oh, das war richtig schlecht, dann würde ich wahrscheinlich aufhören. Aber irgendwie ist niemand gekommen. Wahrscheinlich, weil alle gedacht haben, naja, dieser komische Typ, das ist ja merkwürdig, aber gut, fein. Ja, und dann wirklich, war das wirklich sehr schwer für mich, das zu bekämpfen irgendwie. Und dann irgendwann habe ich einfach angefangen und irgendwann hatte ich dann irgendwie keine Angst mehr, aber das war schon richtig schwer.
Was glaubst du, wie du es bekämpft hast?
Also es ist genauso wie andere Sachen auch. Zum Beispiel, ich hatte ja seit ich Kind war, hatte ich sehr viel Angst und eigentlich immer noch von Höhenangst. Also Fliegen für mich ist da totales Desaster, ist furchtbar. Ich hatte wirklich, wirklich Angst. Von vielen Sachen, zum Beispiel auch von Schlangen. Also Schlangen habe ich echt Angst, also massive Angst. Und auch von Fliegen. Und dann irgendwann bin ich geflogen, ich hasste das. Das war furchtbar, das war einfach nur ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann war das ganz schlimm noch das nächste Mal und das nächste Mal auch. Und eigentlich ist es immer noch nicht so toll. Das versuche ich zu vermeiden, soweit ich kann. Auch aus anderen Gründen. Aber grundsätzlich, ich würde ganz lieber mit Zug fahren. Das ist viel bequemer für mich. Aber dann einfach irgendwann gemacht und weitergemacht und weitergemacht und dann weitergemacht. Bis dann irgendwann die Angst zumindest anders, nie so stark war.
Das heißt, du würdest fast sagen, das ist ein, ja, auch manchmal ein Erfolgsrezept, sich damit auseinanderzusetzen mit seinen Ängsten und die wirklich mal durchzugehen und zu sagen, okay, jetzt genau stelle ich mich der Angst, damit es besser wird?
Ja, ich denke, das war eher so, ich weiß nicht, ich habe das wahrscheinlich ein bisschen unbewusst gemacht. Also es ist nicht so, dass ich mich quasi gezwungen hatte, nur wenn ich dann irgendwo musste, dann habe ich gesagt, okay, dann passt, ist okay. Und dann, okay, dann mache ich das auch. Ja. Und das kann vielleicht einfach damit zusammenhängen, dass ich sehr schlecht bin, da Nein zu sagen oder so. Aber eigentlich bin ich ziemlich gut, was Nein angeht, denke ich mal zumindest. Aber ja, im Endeffekt war das einfach nur, okay, wenn die Möglichkeit da ist, die Gelegenheit da ist, dann werde ich sie nutzen, falls das vielleicht vorteilhaft sein könnte für die Firma oder für mich oder weil ich irgendwas zu erzählen habe, dann, wenn Leute das schätzen und das gut finden, dann passt es. Aber das hat zum Teil auch so was anderem zu tun. In Berlin gibt es hier so das sogenannte Feuerle-Museum oder Feuerle-Kollektion. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer davon schon mal gehört haben oder nicht. Das ist sehr ein privates Museum. Das ist sehr klein. Das ist ein privates Museum. Und was meine Frau hat mich dann eingeladen, einfach mal als Überraschung hinzugehen. Ich wusste gar nicht, was zu erwarten ist. Und das war unglaublich, weil das ist so ein sehr, müsst ihr euch vorstellen, so ein sehr altes Kommunikationsbüro von, weiß nicht, seit dem World War II. Und alles sehr dunkel, alles sehr Berlin und alles sehr kaputt zum Teil und so Geschichten. Da kommt man rein und das Erste, was dieser Collector dann eingeführt hat, ist so ein Zwischenraum, das sind so ein dunkler Raum, ein komplett dunkler Raum, wo man dann 2 Minuten stehen muss, weil man halt aus der reingekommen ist, aus der Stadt, die sehr busy ist, wo immer viel los ist und Car und Autos und so weiter, dass man quasi zur Stille kommt. 2 Minuten. Das ist so, wenn man Wein trinkt, zwischen verschiedenen Weins, muss man dann Wasser trinken oder sowas, um to clear the palate, wie sie dann das immer sagen. Das ist so genauso wie in Museum auch. Und für mich, wenn ich das dann zurückblicke auf meine Karriere wahrscheinlich, war das so ähnlich. Ich musste dann immer so zur Ruhe kommen zuerst. Also wirklich zur Ruhe kommen, irgendwie, egal was ich tue. Also es gibt dann immer diese Phasen, von denen ich gesprochen habe in der letzten Folge. Ne? Das war sehr wichtig, dass man irgendwann zu dieser Krise kommt, wo alles halt entweder langweilig oder schlecht oder unpassend, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist falsch. Dann kommt man zu richtig guten Momenten. Aber dann, dafür muss man wirklich diese Stille haben. Für eine Weile, vielleicht eine Woche, vielleicht 2 Wochen, vielleicht 2 Minuten. Das weiß ich nicht. Aber das ist wirklich sehr, sehr gravierend. Und das war auch so beim Fliegen und beim Sprechen. Ich musste diese Zeit, Ruhezeit haben, vor jedem Talk, vor jeder Flugreise oder was auch immer, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ohne wäre ich wahrscheinlich in Panik geraten. Panikattacken hatte ich übrigens auch. Insofern, ja. Aber ja.
Als es dann zur Schlange kam.
Nein, das war wahrscheinlich Stress und viele Geschichten. Deshalb war das alles zusammen, auch mit Fliegenangst und so weiter. Ja. Das muss man halt unter Kontrolle bringen. Versuchen zumindest.
Ja. Ja, das war doch jetzt ein sehr, sehr guter Abschluss für unsere Speedsnack-Folge. Das hat, also ich muss sagen, danke für deine Offenheit, für deine offenen Worte, die du jetzt eben hattest. Ich glaube, man hat dich jetzt auch ein bisschen noch mal besser kennengelernt, finde ich.
Das freut mich.
Alright, vielen Dank.
Vielen Dank,
Vitali. Macht's gut.
Sehr gern. Danke euch.